Ja, meine Predigttext ist in 1. Thessalonicher 4, Abvers 13. 1. Thessalonicher 4, Abvers 13. Und dann werde ich in den Kapitel 15 hineinlesen. Und nun, liebe Brüder und Schwestern, möchten wir euch nicht im Unklaren darüber lassen, was mit den Christen ist, die schon gestorben sind. Ihr sollt nicht trauern, wie die Menschen, denen die Hoffnung auf das ewige Leben fehlt. Wir glauben doch, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Darum vertrauen wir auch darauf, dass Gott alle, die im Glauben an Jesus Christus gestorben sind, auferwecken wird. Wenn er kommt, werden sie dabei sein. Denn das hat uns der Herr ganz gewiss zugesagt. Wir, die beim Kommen des Herrn noch im Leben sind, werden gegenüber den Toten nichts voraushaben. Auch den Befehl Gottes werden die Stimme des höchsten Engels und der Schall der Posaune ertönen, und Christus, der Herr, wird vom Himmel herabkommen. Als Erste werden die auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Dann werden wir, die noch zu diesem Zeitpunkt leben, mit ihnen zusammen, unserem Herrn auf Wolken entgegengeführt, um ihm zu begegnen. So werden wir für immer bei ihm sein. Tröstet euch also gegenseitig mit dieser Hoffnung. Erstmal bis dahin. Wir leben im Jahr 2010 und damit haben wir beinahe 2000 Jahre Kirchengeschichte hinter uns. 2000 Jahre, in denen Generation nach Generation geboren, gewachsen, gelebt und auch gestorben sind. Allerdings, dieser Brief an der Thessaloniker war einer der allerersten Briefe, die geschrieben sind damals im Neuen Testament. Die Evangelien kamen später. Und es gab ein ganz, ganz, ganz großes theologisches Problem damals. Was passiert, wenn Jesus zurückkommt und jemand ist vorher gestorben? Nun, für uns ist das selbstverständlich. Alle unsere Glaubensväter sind schon vor uns im Glauben gestorben. Wir wissen ganz genau auf dieser Hoffnung, auf dem wir hinleben und worauf wir auch sterben dürfen. Jesus wird uns heimholen. Egal, ob wir am Leben sind, wenn er zurückkommt, oder ob wir schon verstorben sind. Allerdings ohne diesen Bibeltext hier und nachher auch im Römer-Evangelium oder Brief hätten wir es nicht ganz so genau gewusst. Und die ersten Christen haben sich darüber den Kopf zerbrochen. Was ist denn? Paulus sagt sogar, und wir, die noch am Leben sind, er druckt sogar hiermit aus, dass er selbst glaubt, dabei sein zu dürfen, während und wenn Jesus zurückkommt. Wir haben diese Hoffnung. Jesus Christus ist gestorben und auferstanden. Und auch wir, liebe Geschwister, werden auferstehen. Diese Hoffnung muss wirklich da sein für uns. Denn sonst würden wir einem furchtbaren Ende entgegengehen. Wenn wirklich mit dem Tod alles aus wäre. Aber damit beginnt es erst. Jemand hat es verglichen wie mit einem Baby im Bauch eines Mutters. Diese 9 Monate, wo ein Baby heranreift. Und dieses Baby hört so eine Stimme, kann es nicht ganz wahrnehmen. Genau wie wir Gottes Stimme auch häufig merken. Aber nicht ganz so deutlich, wie wir es wirklich wollen. Aber dann kommt ein Moment, in dem alles schrecklich wird. Genau wie das Baby herausgedrückt wird und doch einiges erleiden muss. Genau so werden wir, meistens ist es leider, erleben, wie wir abbauen, wie wir nicht mehr können, wie wir wollen. Und dann passiert etwas, diesen Durchbruch. Natürlich könnte man glauben, dass damit alles aus ist. Aber wir, die an Jesus Christus glauben, wissen, dass es erst damit beginnt. Genau wie eben wie diesem Baby, was zum neuen Leben geboren wird. Und damit fängt erst das richtige Leben an. Und auf diesen Zeitspanne, diese 9 Monate im Bauch gegenüber dieser 80 plus Jahre auf diesem Leben, so kurz. Die Ewigkeit wird so lang sein, verglichen mit dem kleines bisschen, was wir hier auf dieser Erde verbracht und erlebt haben. Jesus Christus ist gestorben und ist auferstanden. Und wir vertrauen darauf, dass alle, die im Glauben an Jesus Christus gestorben sind, auferweckt werden, wenn er kommt. Und Jesus wird wiederkommen. Er wird wiederkommen. Auf den Befehl Gottes hin wird er kommen. Die Stimme des höchsten Engels, der Schall der Posaunen, und Christus wird vom Himmel herabkommen. Für mich theologisch interessant ist, dass er nicht jetzt hier kommt mit seinen Engeln zur Armageddon, wo er denn da die Macht der Finsternis zerschlagen wird. Er kommt erst einmal, wie die Theologen das so benennen, für die Entrückung, um seine Gemeinde, seine Braut erstmal zu sich zu holen. Wenn man das kombiniert mit Offenbarung, wie auch mit Daniel zusammen, dann sieht man einen Puzzle, der langsam zusammenkommt, allerdings viele Teile fehlen. Ein deutliches Bild ist das nicht, aber man kann einiges zusammentun und man glaubt und man sieht, dass da diese Entrückung passiert, bevor es zu der böse Endzeit kommen wird. Manche anderen setzen die Puzzleteile zusammen und sagen, nee, Jesus Christus wird mittendrin hineinkommen. 3,5 Jahre und 3,5 Jahre ergeben die 7, genau mittendrin geschieht diese Entrückung. Anderen tun diese Puzzleteile anders zusammen und sagen, nee, Jesus kommt ganz am Ende. Ich persönlich plädiere dafür, dass er am Anfang kommt, von dem, was ich aus dem Wort Gottes sehe. Aber ich kann genauso auch ein paar Bibelverse geben, wo ich meine eigene Theorie damit belegen kann. Ich weiß es nicht, hundertprozentig. Aber ich weiß, dass Gott es richtig machen wird. Ich weiß, dass die Ersten, die auferstehen werden, werden die, die gestorben sind. Ich weiß, dass einen Augenblick später, dass wir, die noch leben, mit ihm zusammen auf Wolken, genau wie Jesus zum Himmelfahrt in den Wolken ging, genauso werden wir auch zu Christus empor gehoben werden. So werden wir ab da für immer bei ihm sein. Und dieses darf und soll uns trösten. Das Kapitel 5, Vers 1 sagt, wenn das alles sein wird, wenn das alles, was ich gerade jetzt beschrieben habe mit der Entrückung, zu welcher Stunde und Zeit brauchen wir euch, liebe Brüder und Schwestern, nicht zu schreiben? Ihr wisst ja, dass der Tag, an dem der Herr kommt, so unerwartet antreffen wird, wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sich die Leute in Sicherheit wiegen und sagen, überall ist Ruhe und Frieden, wird sie das Ende so plötzlich überfallen wie die Wehen einer schwangeren Frau. Es wird für niemanden mehr einen Ausweg geben. Doch wir, liebe Geschwister, liebe Brüder und Schwestern, wir leben ja nicht in der Finsternis. Also kann uns und kann euch der Tag, an dem der Herr kommt, auch nicht wie ein Dieb in der Nacht überraschen. Als Christen sind wir Kinder des Lichts, Kinder des hellen Tages. Wir gehorchen und gehören nicht zu Nacht mit ihrer Finsternis. Darum lasset uns nicht schlafen wie die anderen. Wir wollen hellwach und nüchtern bleiben. Denn die Müden schlafen in der Nacht und die Säufer feiern nachts ihre Trinkgelage. Wir aber haben uns für den Tag entschieden und wollen wach, nüchtern und kampfbereit sein. Dazu brauchen wir aus Panzer, aus Brustpanzer, den Glauben und die Liebe. Die Hoffnung auf Erlösung wird uns wie ein Helm schützen. Denn Gott will uns nicht seinen Zorn und Gericht aussetzen. Wir sollten vielmehr durch unseren Herrn Jesus Christus gerettet werden. Christus ist für uns gestorben, damit wir, ganz gleich, ob wir nun leben oder schon gestorben sind, mit ihm ewig leben. So ermutigt und tröstet einander, so wie es auch ja bisher getan hat. Der Tag, an dem der Herr kommt, wird überraschend sein. Ob das nächste Woche Dienstag ist oder Jahr 2088 ist, ich weiß es nicht. Ich kann es nicht wissen. Ich glaube von allem Herzen, fest überzeugt bin ich, dass der Herr zurückkehren wird, bevor ich sterben muss. Aber das haben fast alle Männer und Frauen die letzten paar hundert Jahre gesagt. Weil wir so viel Mist und Müll um uns herum haben. Ich frage mich wirklich, wie Gott so lange manchmal warten kann. Aber seine Liebe drängt ihn, sodass keiner verloren geht, sondern dass die ganze Welt, die diese Botschaft von Jesus hören können und sich entscheiden können und hoffentlich auch Ja sagen können. Das ist das, wonach Gott sich sehnt. Wir leben nicht in der Finsternis, nicht mehr. Wir leben nicht mehr in der Dunkelheit, sondern sind hineinberufen in Gottes Licht. Denn Gott ist Licht. Und er macht uns zum Licht und Salz für diese Welt. Wir haben uns für den Tag entschieden. Und weil wir uns für den Tag entschieden haben, gibt Gott uns ein paar Ratschläge. Ratschlag Nummer 1, seid wach. Seid nüchtern. Und seid kampfbereit. Wir leben in einer Welt, in der es wirklich nötig ist, kampfbereit zu sein. Epheser 6 erzählt von der Waffenrüstung. Und auch hier wird eine Art Waffenrüstung genannt. Brustpanzer, Glauben, Liebe, Helm, Hoffnung, unsere Erlösung. Gott möchte uns nicht seinem Zorn, nicht seinem Gericht aussetzen. Wir werden durch Jesus Christus gerettet werden. Jesus Christus starb für uns. Und wir dürfen, egal ob wir leben, egal ob wir schon selbst gestorben sind, diese Hoffnung haben, mit ihm auferweckt zu werden. Und deshalb sagt Paulus hier weiter, liebe Brüder und Schwestern, ich bitte euch darum, Vers 12, alle, die besonders zu achten und anzuerkennen, die sich für euch einsetzen, die eure Gemeinde leiten und euch vor falschen Wegen bewahren wollen. Für ihre Mühe sollt ihr sie lieben und ihnen dankbar sein. Vor allem aber lebt in Frieden miteinander. Außerdem, ihr Lieben, weist die zurecht, die ihr Leben nicht ordnen. Baut die Mutlosen auf, helft den Schwachen und bringt für jeden Menschen Geduld und Nachsicht auf. Keiner von euch soll Böses mit Bösem vergelten. Bemüht euch viel mehr darum, einander wie auch allen anderen Menschen Gutes zu tun. Freut euch zu jeder Zeit. Hört niemals auf zu beten. Dankt Gott für alles. Denn das erwartet Gott von euch, weil ihr zu Jesus Christus gehört. Und lasst den Geist Gottes ungehindert wirken. Wie man unter euch in Gottes Auftrag prophetisch redet, so weist ihn nicht ab. Prüft aber alles und behalte das Gute. Das Böse aber, ganz gleich in welcher Form, sollt ihr meiden. Dieser letzte Abschnitt finde ich so wichtig. Denn was machen wir hier auf dieser Erde? Warten wir nur unsere Zeit ab, bis Christus kommt? Versuchen wir uns zurückzuziehen aus dieser Welt? Leben wir in einer christlichen Ghetto, in dem niemand rein und rauskommen darf? Natürlich nicht. Gott hat uns einen Auftrag gegeben. Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium. Lehrt die Menschen zu halten, was ich euch gesagt habe. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir sind hineingeschickt worden an diese Welt. Und Gott hat uns eine Gemeinde gegeben, in dem wir Gemeinschaft erleben können. Und es gibt Menschen in der Gemeinde, die leiten. Und wenn wir nicht mit allem einverstanden sind, immer, die Leitung möchte gerne mit Gottes Führung, mit seiner Weisheit und seiner Gnade die Menschen helfen. Ich bitte euch darum, all die besonders zu achten und anzuerkennen, die sich für euch einsetzen, die eure Gemeinde leiten und euch vor falschen Wegen bewahren wollen. Es ist nicht immer einfach zu hören, liebe Brüder, ich glaube, den Weg, auf dem du dich befindest, ist falsch.
Nee, woher willst du das wissen?
Korrekturfähigkeit ist wirklich ein Zeichen von Demut. Und Gott liebt Menschen, die demütig sind. Die hochmütig sind, die bringt er schnell zum Fall. Aber wenn wir demütig sind und Korrektur annehmen wollen und auch können, ist das ein Zeichen dafür, dass Gott an uns und in uns arbeitet. Und dafür ist Leiterschaft da. Leiterschaft muss diesen Mut auch manchmal haben, Dinge anzusprechen. Und das ist nicht leicht. Denn viele Menschen in der Leiterschaft möchten nicht auf die Füße vom anderen treten. Aber auch dazu hat Gott uns denn da berufen. Wir sollten die Leiterschaft für ihre Mühe lieben und ihnen dankbar sein. Vor allem aber lebt in Frieden miteinander. Und hier kann ich nur sagen, der Ton macht die Musik. Da anweisen, wie wir einander begegnen, ist so wichtig. Außerdem, ihr Lieben, sagt es hier, weist die zurecht, die ihr Leben nicht ordnen. Und dann baut die Mutlosen auf. Helft die, die schwach sind. Und bringt für jeden Menschen Geduld und Nachsicht auf. Es reicht nicht zu sagen, das, was du machst, ist verkehrt. Unser Auftrag als Gemeinde ist, ihnen auch zu helfen, anders zu sein. Die Pharisäer waren sehr, sehr gut da drin, zu sagen, falsch. Wir haben sofort den Splitter beim anderen gesehen. Unser Auftrag ist die, die mutlos sind, die schwach sind, die nicht mehr ein- und auswissen, denen und die Arme zu greifen, zu helfen, zu tragen. Es geht nicht darum, Böses mit Bösen zu vergelten. Es geht auch nicht darum, in der Gemeinde irgendwie Auge um Auge, Zahn um Zahn. Vielmehr sollte es darum gehen, Gutes zu tun. Gutes zu tun. Wäre es nicht toll, wenn wir einen Wettlauf hätten? Wer kann das am öftesten in diesem Monat jemandem was Gutes tun? So, ich habe diese Woche dann 20 Leute geholfen. Meistens wird eher davon gesagt, oh, diese Woche hat keiner mich besucht, keiner hat mich geholfen, keiner hat mir irgendwie einen Besuch abgestattet. Wir fordern, statt zu geben. Wie viel seliger ist es zu geben, als zu nehmen. Paulus fordert uns auf, zu beten. Paulus fordert uns auf, uns zu freuen. Paulus fordert uns auf, zu danken. Denn das erwartet Gott von uns. Beten, freuen, danken. Wenn wir das in unserer Mitte haben, dann werden wir erleben, wie der Heilige Geist unter uns wirken kann. Vielleicht wird der eine oder andere auch einen prophetischen Eindruck bekommen. Und das ist gut. Aber prüfet alles. Ich kenne viele Gemeinden, die das so praktizieren, wenn jemand einen Eindruck von Gott bekommt, dass sie das vorbringt zu der Leiterschaft der Gemeinde. Und die Leiterschaft der Gemeinde prüft das. Ob das der richtige Zeitpunkt ist, ob das privat oder auch öffentlich mitgeteilt werden sollte, ob das vielleicht ein Eindruck war für einen persönlich, denn man glaubte, das muss für Bruder oder Schwester XY sein. Vielleicht war das nur ein guter Gedanke. Vielleicht war es gar nicht so Gottes Stimme in dem Moment. Dafür ist Leitung da, zu prüfen. Unser Job ist, das Gute zu behalten. Gott möchte uns Frieden geben. Und ich lese zum Schluss ein Segen. Möge Gott euch mit seinem Frieden erfüllen. Möge Gott euch helfen, ohne jede Einschränkung ihm zu gehören. Er bewahre euch, damit ihr fehlerlos seid an Geist, Seele und Leib, wenn unser Herr Jesus Christus kommt. Gott hat euch ja dazu auserwählt. Er ist treu. Und was er verspricht, das hält er auch. Amen. Amen.